Ja, ich habe immer Angst davor, dass die Debatte in diese didaktische Richtung geht.
Steht aber wo hier? Sollte sie sonst hingehen?
Das provoziert immer das persönliche Bekenntnis.
Nein.
Doch.
Das hast du ja schon geliefert.
Nein. Es ist. Also ich kann nur einfach nur sagen, ich referiere unter der größtmöglichen Auslassung von Fremdworten und sonstigen Kompliziertheiten gegenüber jedem, der es hören will. Das ist die empirische Wahrheit meines Lebens.
Ach so, nein, das war nicht mein Einwand. Mein Einwand war nicht, dass du zu kompliziert gesprochen hättest oder so, sondern mein Einwand war, wärest du Jos Fritz, ja, du hättest den Bauern gar nichts erzählt, weil du sie für blöd erklärt hättest. Du hättest ihnen dein Wissen gar nicht weitergegeben. Du hättest gesagt, ihr seid abergläubische, gottesfürchtige Idioten, die nichts anderes verdienen. Du hättest nicht die Bettlerhorden sozusagen mitorganisiert, um Unruhe zu stiften. Und dieses Unruhestiften kann wichtig sein. Es kann sein, dass wir nicht in der Situation sind, dass wir nicht in einer historischen Phase sind, wo das richtig ist. Vielleicht müssen wir nur Geduld und Theorie haben. Das mag sein. Dann ist die Analyse so. Dann unterscheiden wir uns in der Analyse. Das mag vielleicht sein. Aber das kann doch nicht auf Dauer die Lösung sein, zu sagen, ich habe Recht, aber ich gebe mein Wissen nicht weiter.
Aber
also dann lass uns mal, ob ich Recht habe, das soll ruhig strittig sein. Verstehst du, ich habe vom Justin den Aufsatz gelesen in der Phase 2 und bin der Meinung, dass er über gehörige Strecken nicht recht hat. Und es ist für das, was wir im Moment noch diskutieren, ziemlich irrelevant, weil ich sehe, womit er sich abquält und möglicherweise größere Anteile von Wahrheit aufgeschrieben hat, als mir zugänglich sind. Das geht nicht um die Attitüde, ich habe alles im Griff oder so etwas, gar nicht. Es geht nur darum, dass wenn man über einen sachlichen oder theoretischen Zusammenhang redet, dass das nicht so schnell verdorben werden soll durch zwei Fragen. Bist du denn auch dabei und verstehen die Menschen dich denn auch? Darum geht es mir. Also, weil dazu kann ich immer nur sagen, das ist Bestandteil meines Lebens, dass ich meine Perlen vor die Säue schmeiße. Das ist doch... Das kann man doch empirisch rauskriegen. Das kann nicht der Konflikt sein, sondern was ich nur im ersten Zug sagen wollte, es muss ein negatorischer Impuls da sein. Versteht ihr, wer in diesen letzten Tagen den Gedanken hatte, dass wir jahrelang nichts im Fernsehen und fast nichts in den großen Printmedien gelesen haben über das Ersaufen im Mittelmeer. Und jetzt plötzlich jeden Tag ganz viel. Und wer den Impuls hat, dass das was Widerwärtiges ist, wenn Menschen ersaufen, die sich eine Kreuzfahrtreise finanzieren können, und wie niederträchtig das ist, die zu verschweigen, die da ganz gemein hin, und zwar zu Tausenden ersaufen, dann ist das für mich ein negatorischer Impuls. Ob dieser Mensch jetzt, sagen wir mal, sehr schlicht gestrickt No Nations, No Border ruft oder sowas, und ich denke, oh Mensch, bisschen gebildeter könnte schon sein, ist völlig zweitrangig. Ich brauche diesen Impuls. Ich bin nicht gegen Agitation, ich bin auch nicht gegen Empörung im Sinne von Menschen auf der Occupy-Seite in den USA, habe ich oft gelesen, schreiben auf, wie sie ganz wirklich in Arsch gekniffen sind, wie sie ruiniert sind durch eine Gesundheitsbehandlung, die nötig geworden ist, und durchbrechen damit ein Fitzelchen vom Uns geht doch allen gut oder dem Tüchtigen gehört die Welt. Sie schreiben auf, was ihnen widerfahren ist. Und ich habe da nichts gegen. Das ABC ist, sich die Welt nicht schön zu reden, sondern zu sagen, unter diesen Verhältnissen gehe ich gerade kaputt. Das kann nicht die Differenz sein. Wenn es anfängt, konstruktiv zu werden oder wenn es anfängt, nach sachlichen und moralischen Kriterien die Sphäre von Finanzwelt oder Spekulation moralisch oder faktisch zu scheiden von der Sphäre der Dienstleistung und der materiellen Produktion und der Sphäre des Staates, dann sind Sachen im Spiel, die so gefährlich sind, die so oberhalb dessen angesiedelt sind, wie, das hast wahrscheinlich intellektuell noch nicht durchdrungen, ich komme dir jetzt mal ein bisschen mit Empirie. Der schönste Selbstmord des vergangenen Jahres war zum Beispiel der von dem Ratiopharm-Chef Adolf Merkle. Der hat sich umgebracht, weil er spekuliert hat, ne? Der hat gedacht, Porsche besiegt VW, hat das Kapital aus seinen kränkelnden Ratiopharm genommen, hat alles auf Porsche gesetzt und dann gewann VW. Dann ist er durch den Schnee gestapft und hat sich auf die Gleise gelegt und wie der Spiegel schrieb, 600 Meter weiter fand man ein Bein. Das ist doch taktvoll. Nein, also wie soll ich jetzt an Merkle den guten Unternehmer und den bösen Spekulanten aufmachen? Wie soll ich das mit Blick auf die gesamte Ökonomie machen? Die Menschen, die heute rufen, sie sehen die Demokratie vom Würgegriff der Finanzmärkte in Gefahr. Die also vor jedem Befund den Staat sakralisieren. Die keinen empirischen Befund tätigen, sondern den Staat als das Gute setzen. Die nicht fragen, wer hat denn die Gesellschaft so organisiert, dass die Scheiße so ist, wie ich in ihr stecke. Die nicht sagen, wer hat denn Deutschland zur Weltmarktkonkurrenzsieger geformt. Und was hat das mit der Gesundheitsreform? Was hat das mit der wachsenden Zahl der Obdachlosen zu tun? Was hat das mit Hartz IV zu tun? Der schwachen Alimentation derer, die nicht zur Produktivität des Standorts beitragen, zu tun? Wer hat alles das gemacht, das, wer hat das, um so ein Manifest zu nehmen, wer hat denn das Schröder-Blair-Papier, den sogenannten Durchbruch des Neoliberalismus formuliert und das als Staatspolitik umgesetzt? Das war das handlungsmächtigste Subjekt des Weltgeschehens, der Staat. Und diese Menschen setzen, obwohl das nicht so schwer ist, weil ich jetzt einfach rede gerade, setzen den Staat trotzdem als das latent Gute. Es muss also etwas...
Und vor allen Dingen Machtlose.
Machtlose als das Gewürgte, das Erpresste.
Getrieben von
das
den
Getriebe
Märkten.
Das Getriebe und so weiter. Aber wie kommt das? Das ist doch etwas anderes. Als nüchtern und ohne dies a priori zu sagen, ich kann darüber reden, dass bestimmte Privatisierungsschübe zu meinem Nachteil waren. Das ist so. Also in den Staat geht ein, dass er ideeller Gesamtkapitalist ist, das Gewaltverhältnis, das die gesellschaftlichen Antagonismen deckelt und dass er manchmal auch Kompromisse zur zur Erzielung des sozialen Friedens macht. Ich habe doch keine Kritik, wenn ein Mensch sagt, das Schwimmbad ist teurer geworden, weil es privatisiert wurde und seither werden auch die Bademeister schlechter bezahlt. Darin schwingt aber überhaupt nicht der Unwille mit, Staatshandeln mit dieser meinetwegen nur empirischen Distanz erst einmal zu beurteilen. Denn wenn das staatliche Busunternehmen gerade die Busfahrer schlechter bezahlt und teurer wird, also dem Rhythmus des privaten Kapitals sich einordnet, dann ist das offensichtlich eine Mystifikation, die tief in Bewusstseinsschichten vorhanden ist, die der Empirie nicht zugänglich sind. Und das findet doch statt. Also dieses
Und damit auch
böse mit der Erkenntnis? Böse Banken, oder? Braver Staat ist doch etwas, das, wenn ich das außer Kraft setzen könnte, indem ich das, was ich eben angedeutet hätte, nur ausführen müsste. Wer hat denn die Gesundheitsgesetzgebung umgekrempelt? Oder wer hat denn dafür gesorgt, dass es eine ganz schwache Alimentation derer gibt, die aufgrund von gesellschaftlichen Bedingungen die wahre Arbeitskraft nicht verkauft kriegen, also nicht produktiv sind? Das ist Staatspolitik. Und wenn man an der Wall Street demonstriert oder im Bankenviertel demonstriert, möchte man die gegenteilige Aussage machen. Der Staat ist die Geisel dieser Finanzmärkte und nicht der Täter. Dabei kommt was wunderbar Entschuldigendes raus. Und wenn ihr mir für 10 Sekunden eine moralische Kategorie erlaubt, natürlich ist auf dem Weltmarkt Deutschland Täter. Also im Sinne von überlegene Produktivität, andere fertig machen, Reichtumstransfer hierher kriegen. Was ist denn Exportüberschuss? Exportüberschuss sorgt dafür, dass andere Ecken der Welt verarmen. Oder jedenfalls ein Reichtumstransfer von deren Territorium abfließt. Und natürlich ist das eine wahnsinnige Erleichterung, für jeden deutschen Idioten zu sagen, ich fühle mich aber mehr so als Opfer der Finanzmärkte. Boah, das sind schöne Opfer. Oh, die gefallen mir. Ne? Das sind die. Also das ist doch so offensichtlich reaktionäre Eigensuggestion, das springt einen doch an. Das ist eigentlich, also deswegen möchte ich dafür plädieren, uns nicht untereinander damit zu behelligen, wen man alles abgeschrieben hat und nicht konfirmieren möchte, sondern ich habe die stille Hoffnung, dass sich das Spiegelvorhalten als die klügste Form der Aufklärung erweist. Das ist ja ein bekanntes Zitat bei Marx, dass man den Deutschen den Spiegel vorhalten muss, damit sie ihre Hässlichkeit erkennen. Das ist der genaue Gegenteil von allen Vokabeln, die mit abholen, auf die Menschen zugehen, ihr Leben und ihre Auffassungen bestätigen, ihre Sprache sprechen und so etwas zusammen. Mir ist der Weg zu den Leuten zu weit auch oft. Und, nein, aber dieses Moment, das selten, aber manchmal klappt, dass jemand oder eine gesellschaftliche Gruppe sich vor sich selbst erschrickt, dieses Moment, wo das Subjekt beschleicht, boah, was habe ich eigentlich alles runtergeschluckt und immer nur gehofft, alles möge so weitergehen, kommt mir oft, und ich bin nicht erfolgreich und habe keinen empirischen Beweis dafür, kommt mir oft als das Produktivere vor, als dieser Rhythmus des Abholens. Es gibt dieses schöne Bild, dass man, wenn man noch ziemlich klein ist, das letzte Mal erkennt, dass die einen umzingelnden Verwandten von einer Weihnachtsfeier oder einem Familiengeburtstag alle komplett verrückt sind. Und dass man Angst hat vor der langen Zunge der Tante, die einen auch noch küssen will. Und dieses Bild verliert man, wenn alle Hoffnung darauf projiziert ist, die Krise möge glimpflich ablaufen, dann ist es wieder so schön wie in der Zeit des regulierten Kapitalismus. Ich meine, ihr könnt euch doch vorstellen, was es bedeutet, 30 Jahre in einem Großraumbüro oder in einer materiellen Produktion zu stecken. Da ist man ums ganze Leben betrogen. Kein Willensakt hilft dagegen. Das Sein determiniert wirklich das Bewusstsein. Alle konsumtiven Sehnsüchte entspringen dem. Und wenn die Leute auf diese Idee nicht kommen, wie schrecklich das war, in diesen regulierten Arbeitsverhältnissen der 70er Jahre zu sein, und wenn die auch noch Lieder singen, die vielleicht ausdrücken, wie schön es im Bergwerk war oder auf hoher See. Wenn die also dem Reflex nachgeben, dass man den Betrug am eigenen Leben nur aushält, wenn man sich das schön singt, dann ist oft nicht viel zu gewinnen.
Thomas, zu deiner Schilderung des bösen Staats, jetzt des guten Staats, der kein guter Staat ist, jetzt ein kleiner Einwurf, der euch provozieren soll, zu den bösen Bankern. Es ist ja schon so ein bisschen angeklungen, aber keiner hat bisher wirklich ausgesprochen, was denn da eigentlich dahinter steht. Also wenn das große Geld und diese anonymen Mächte, wenn von denen die Rede ist, wenn von Bankern die Rede ist, dann ist natürlich damit eine Sphäre gemeint, sogenannte Zirkulationssphäre. Und wenn von der die Rede ist, dann ist natürlich auch von Juden die Rede, ob sie nun genannt werden oder nicht. Ich lese mal etwas vor, was nicht ganz neu ist, aber ihr werdet staunen, von wem. Das heißt, der Text heißt: Unsere moderne bürgerliche Kultur ist nichts anderes als die Ausstrahlung der kapitalistischen Wirtschaftsweise, und deren Besonderheit ist die Geldwirtschaft. Das Geld ist das revolutionärste Element, das überhaupt jemals in die Welt eintrat. Also sind die Geldbesitzer die wichtigsten Mitbaumeister am Aufbau der europäischen Kultur. Diese Geldbesitzer waren in Europa in einem ganz auffallend großen Umfang die Juden. Was das Wesen des Kapitalismus ausmacht, steckt im Keime alles in der Geldleihe. In der Geldleihe fehlen alle persönlichen Beziehungen zur Arbeit. Die Geldleihe ist keine Arbeit, die zu einem Produkt führt, sondern sie führt nur zu einem Gewinn. Die Geldleihe ist ein nacktes Rechenexempel, wobei es sich ganz gleich bleibt, ob es sich bei der Hergabe des Geldes um die Installierung eines Hurenhauses oder um den Bau eines Sanatoriums handelt. Alles das sind auch die Wesenszüge des Kapitalismus. Weil also die Juden die Geldwirtschaft in Fluss brachten, darum wurden sie auf diese Weise direkt und dauernd die ständigen Inspiratoren der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Das ist dieser Frage letztes Geheimnis. Und von wem und von wann ist dieses antisemitische Pamphlet? Gedruckt wurde es 1921, als niemandem vorstellbar war, was nur 12, 15, 20 Jahre später geschehen sollte. Und nichts von alledem, was hinterher als Vorbereitung des Holocausts erscheint, von Autoren wie Lesern geahnt werden konnte, nicht einmal von den Jüngern Treitschkes oder Richard Wagners, geschweige von jüdischen Antisemiten wie Karl Kraus und Kurt Tucholsky. Der hier zitierte Verfasser aber schloss seine Erwägungen mit der Anführung Schlussfolgerung: Ich meine, dass man gar keinen Grund hat, hieraus auf eine moralische Minderwertigkeit der Juden gegenüber den Christen zu schließen und zu sagen, dass die Juden den leichten und den unehrlichen Gelderwerb der ernsten redlichen Arbeit vorzögen. Das ist die Logik des wild gewordenen Spießbürgers, der unter den Wirkungen der sich stets umwälzenden Geldwirtschaft leidet und in seiner bornierten Wut den Vermittler mit dem geheim wirkenden Gesetz verwechselt. So, und jetzt zum Autor. Der Autor gehörte zu den Gründern des Spartakusbundes und der KPD, war befreundet mit Rosa Luxemburg, Leo Jogiches und Karl Liebknecht. Später wirkte er an der Errichtung des Frankfurter Instituts für Sozialforschung mit, dessen Leiter Max Horkheimer bei Walter Benjamin einen Aufsatz über diesen Eduard Fuchs, den Sammler und Historiker, für die Zeitschrift des Instituts erbat. Das muss man, glaube ich, mal einen Moment sacken lassen. Zu der Frage aber, ob wenn es um böse Banker geht, auch heute in Deutschland, wieder vor allem die Juden gemeint sind? An Matthias, was meinst du?
Also für meine Erfahrung mit der Occupy-Bewegung kann ich sagen, ist das nicht zu übersehen. Es gibt ein Forum, wo sich die Occupy-Frankfurt-Anhänger untereinander austauschen. Und es gibt einen sogenannten Sprecher, von dem habt ihr vielleicht zum Teil gehört, Wolfram Siener, der mit dem amerikanischen Zeitgeist-Movement zumindest sympathisiert hat. Es gibt die Band Bandbreite, die von rechts bis links überall auftritt, die auf den UZ-Pressefesten der DKP auftritt, die auf rechten Veranstaltungen auftritt, die ganz eindeutig antisemitisch ist, frauenfeindlich ist. Als ich all das anführte in diesem Forum, hat mich eine Flut von Beschimpfungen erreicht, aus den verschiedensten Ecken, wo ich gar nicht mit gerechnet hatte. Und am Ende war ich ein paranoider Untermensch mit genetischen Defekten. Das kam von drei verschiedenen Leuten, aber so ließ es sich zusammenfassen. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, mir wird so mulmig, dass ihr lieber ohne mich weitermacht. Das ist aber dennoch, würde ich sagen, nur ein Aspekt. Es ist ein Aspekt und man wird diesen Antisemitismus, also was man an deinem Zitat ja eben gesehen hat, du wirst ihn sozusagen, zumindest in Deutschland, wirst du ihn in jeder Bewegung, in jeder Gruppe, in jeder Gruppierung, du wirst ihn unweigerlich antreffen. Es ist, man erschrickt jedes Mal aufs Neue, aber es ist so. Es ist so. Die Frage ist, finde ich dennoch, wie wir damit umgehen. Also ich habe mich am Anfang gefragt, warum kommt ein solcher Kommentar wie Hermanns, kaum ist die Bewegung da, warum entsteht der so in konkret, warum entsteht der in deinem Kopf, warum entsteht nicht der Impuls, wir von konkret, die wir sozusagen alles zur Krise zu sagen haben, was dazu zu sagen wäre, warum stellen wir nicht ein Dossier mit Texten zusammen und versuchen sozusagen dort reinzugehen? Das mag naiv sein, aber es ist, ich sehe nicht, wie man anders vorwärts kommen kann.
Also du hast jetzt wieder auf die Frage mit dem irgendwie Wissen das zurückgebogen. Ich will gleich nochmal was zu dem Zitat sagen. Aber erstmal mit dem da reingehen, naja, irgendwie kann man sich dazu äußern und machen wir jetzt auch gerade. Nur die Sache mit dem Recht haben irgendwie ist ja eine ganz seltsame. Also ich glaube von mir oder denke von mir, ich kann nicht gegenüber der Occupy-Bewegung Recht haben. Allein aus der ganz simplen Tatsache heraus, dass ich überhaupt nicht die gleiche Frage habe. Also das theoretische Wissen ist ja eine relativ beschränkte Sache und bringt nur dann was, wenn diejenigen, die sich über eine theoretische Reflexion verständigen, auch das Gleiche wissen wollen. Ich kann nicht einfach sagen, ich erkläre euch das jetzt mal, was ihr da nicht verstanden habt. Das ist A, belehrerisch, irgendwie, das ist paternalistisch und alles Mögliche. Ich leugne damit, dass die eine ganz andere politische Absicht haben. Die wollen überhaupt nicht die Welt in meinem Sinne verändern. Das finde ich sehr offensichtlich, sondern die wollen erstmal einen bisherigen Zustand konservieren. Und innerhalb, das ist ein politischer Konflikt und da kann ich nicht denen gegenüber Recht behalten, sondern ich kann nur solche Überlegungen machen, von welcher Perspektive komme ich denn auf welchen Gedanken, wie reflektiert sich denn mir die gesellschaftliche Realität und wie reflektiert sie sich denn denen mit ihrem affirmativen Wunsch. Das ist das, was ich dabei rausfinden kann. Aber viel wichtiger zu dem Zitat. da steckt ja drin, ich nehme mal an, deswegen hast du das gebracht, da steckt ja ein Überleiten zu dem Vorwurf drin, naja, aber wenn das so ist mit dem Antisemitismus und immer, wenn man von Bankern redet, ist eigentlich was Antisemitisches gemeint, dürfen wir denn dann gar nicht mehr über das Finanzkapital reden, dürfen wir dann gar nicht mehr über das Geld reden und sowas. Und ich finde, muss man einfach mal historisch zurückgehen und sich angucken, wie dann im 19. Jahrhundert ähnliche Fantasien, wie die jetzt hier zitierten, existierten, wie die aber ganz anders funktioniert haben. Und ich möchte damit irgendwie ein Beispiel das machen aus der Markus Lanz Talkshow von neulich. Das war so eine Zinsfinanzkritik Talkshow, da war irgendwie ein Unternehmer, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, irgendwie der ganz zinskritischer, solider, bewusster Unternehmer war, also so einer wie der mit dem Buch. Dann war ein Börsenmakler namens Müller da. Ja, genau. Dann war ein Börsenmakler namens Müller da. Der hat die Marktlücke Anlageberatung in der Krise für sich entdeckt. Schreibt er jetzt Bücher drüber? Ist das bestimmt? Kann sein, dass der so heißt. Müller heißt er jedenfalls. Mr. Dax, ja, ja, genau. Und Markus Lanz war irgendwie immer ganz heiß, von dem das Beispiel vom sogenannten Josefspfennig erklärt zu bekommen, was erklären würde, was der Unterschied zwischen Zins und Zinseszins ist. Das hat er erstmal nicht gesagt, weil er was anderes in der Talkshow sagen wollte. Dann ist er dazu gedrängt worden und dann stellte sich halt heraus, okay, das Ding mit dem Josefspfennig ist folgendes. Man müsse sich mal vorstellen, da hat jemand zu Geburt Jesus Zeiten, also jener Josef, einen Pfennig bzw. einen Cent angelegt. Und wenn das mit Zins und Zinseszins verzinst worden wäre, was wäre das denn heute wert? Und dann kam raus, das sei 150 Mal das Volumen der Erde, dreimal ist das Volumen der Erde in Gold, 150 Mal war es 1770. Und wenn man das nur ohne Zinseszins irgendwie ausrechnen würde, da war es auch eine große Summe, aber lange nicht so viel. Und der Witz daran ist, das ist ein Beispiel, das Marx schon zerpflückt. Das ist nämlich von einem Vulgärökonomen namens Richard Price. Das war ein englischer Nationalökonom und der hat diese Fantasie 1770 gehabt. Und Marx zerpflückt das und sagt zum einen, das ist eine Fantasie, also jetzt Zitat Marx, der die Alchemisten weit hinter sich lässt. Und gleichzeitig, sagt er, ist es der unmittelbare Ausdruck des oberflächlichen Scheins des zinstragenden Kapitals. Also es ist der unmittelbare Ausdruck, es gibt eine verselbstständigte Bewegung in dieser Gesellschaft, wo aus Geld unmittelbar mehr Geld wird. Was da alles dahinter steckt, taucht in dieser Form, die ja in der Gesellschaft tatsächlich existiert, nicht auf. Und die Pointe ist, dieser Vulgärökonom hat sich 1770 hat diese Idee gehabt, diesen Mechanismus des ewig währenden Zinses können wir wunderbar dafür verwenden, um die englische Staatsschuld zu begleichen. Das war natürlich eine Schwachsinnsidee. Da spottet Marx auch lange drüber. Aber der Witz ist natürlich die komplett umgekehrte Bedeutung von heute. Der ideologische Gedanke, also dieses unmittelbare Reproduzieren von GG', also von dem zinstragenden Kapital, ist gleich geblieben. Diese Fantasie haben die immer noch. Nur heute ist das eine Bedrohung für den Staat. Das ist eine unglaubliche Macht, irgendwie, die den Staat fesselt und diese ganzen Fantasien. Und damit ist das heute verbunden. Und das ist eine historische Differenz, die daran, es ist ein komplett unterschiedlicher Bezug aufs Geld. Der Vulgärökonom, und jetzt mal in meiner groben Einordnung, das gesamte 19. Jahrhundert hat diesen positiven Bezug zum Geld noch gehabt. Da war das nur bei einzelnen Romantikern das abstrakte Gegenprinzip und sowas. Und das hat sich mit dem autoritären Staat hat sich das verallgemeinert und umgekehrt. Es ist eine institutionalisierte Kriseninterventionsstrategie entstanden historisch, die im Staat besteht. Und aus dieser Perspektive erst kehrt sich die Bedeutung des Geldes um und wird diese Verkopplung, entsteht die antisemitische Verkopplung, die ja ungefähr entstanden ist zwischen 1850 und 1870. Und insofern irgendwie müssen wir einfach darauf reagieren, dass diese Geschichte so abgelaufen ist, dass zusammen mit der faschistischen Krisenlösung die Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden geschehen ist. Und das ist die Geschichte. Und wenn man heute über das Geld redet, hat das eine andere Bedeutung, als es damals gehabt hat. Damals war es auch nicht richtiger. Es war eine völlige Fehleinschätzung des Wesens des Geldes und so weiter. Aber es ist ein ganz anderes drüber reden möglich gewesen und trotzdem funktioniert ja das Geld immer noch nach dem gleichen Mechanismus. Und in diesem doppelten Verhältnis muss unsere Agitation, Polemik und so weiter ablaufen. Da kommen wir nicht umhin.
Wenn du solche schönen Zitate in die Runde wirfst, dann will ich mich auch mal an der Interpretation versuchen. Ich glaube, da Autor.
Also das macht das Zitat nicht richtig übrigens. Aber das.
Nein, der Autor möchte.
Das war auch nicht meine Absicht.
Der Autor möchte was Kompliziertes in einfachen Worten sagen. Und zwar möchte er sagen, der Autor setzt, dass der Kapitalismus im Verhältnis zur Feudalgesellschaft etwas Progressives ist.
Genau.
Er setzt, dass die.
Und zwar gerade das Geld.
Die Überwindung der personalen Abhängigkeit. Die Überwindung der Leibeigenschaft, die Entwicklung zum freien Lohnarbeiter, die Unpersönlichkeit der Beziehungen, etwas welthistorisch Progressives sind. Und nun sagt er, und das ist ja die Pointe an dem, was Hermann vorgelesen hat, das alles habt ihr ganz in ganz großem Ausmaß den Juden zu verdanken. Ich entschuldige die Juden nicht, sagt er, dafür, dass ihnen ja der Zugang zu anderen Sphären verboten war, was ja sehr viel Geschichtsschreibung macht, was sie nicht durften und dass sie den Wohnsitz nicht ändern durften und dass sie nicht Ackerbauern werden durften und so weiter. Ich mache mal dieses Geflänne nicht mit, dass die deswegen in die Finanzsphäre, in das Verleihgeschäft, in das Kreditgeschäft mussten, mache ich mal nicht mit, sondern ich drücke mal aus, dankt Ihnen doch, Sie sind Träger des historischen Fortschritts. Und dieser setzt über die Tatsache oder über die Notwendigkeit des Kredits die Möglichkeit von Akkumulation und Tempo von Akkumulation frei, was ich nur begrüßen kann. Das ist.
Ich als Kommunist,
das ist. Erstens wunderschön und zweitens der Fortschrittsgläubigkeit des Kommunismus im Jahre 1921 geschuldet, der jedenfalls, wenn man will, bestimmte Entwicklung der Produktivkräfte so absolut gesetzt hat, dass er das Grauen nicht antizipieren konnte. Der Fehler ist also in gewisser Weise, weil er 1921 aufgeschrieben ist, verzeihlich, denn wie sollte man 1921 ahnen, dass die Struktur, die negative Struktur des Antisemitismus, die er positiv konterkarieren will, in den Holocaust führt. Das konnte er nicht wissen. Und er konnte auch nicht wissen, dass deswegen die Tage gekommen sein werden, wo man so nicht mehr schreiben kann. Aber zunächst mal ist es ja ein Versuch, wenigstens auszudrücken, nun glaubt mal, nun denkt mal darüber nach, was alles ohne den dämonisierten Kredit nicht möglich gewesen wäre. Übrigens auch durch die Schönheiten des faulen Kredits oder des Kredits der ganzen Generation von Kleinanlegern ihr Kleinangelegtes geraubt hat. Das ist dann immer traurig, so wie es traurig wäre, wenn mir das passierte, aber es ist für die Durchsetzung moderner Produktionsweisen auch was in der Luft. Also all diejenigen, die baden gegangen sind mit der Kreditierung von Eisenbahnbau, die Zahl derer zählt nach Hunderttausenden, die dachten, Da erwartet mich mal so eine Profitrate von 12%, also so ähnlich wie jetzt kürzlich mit Island. Immerhin wurden dann die Eisenbahnen gebaut und das hat ja zur Modernität von Leben ganz schön was beigetragen. Aber die Kleinanleger waren ihr Geld los. Was die eigentliche Bestimmung des Kleinanlegers ja auch ist. Das will er ausdrücken und man kann sich dem insofern verwandt fühlen, weil man natürlich auch heute sagen kann, ich fand das in diesem Buch, das habe ich schon gesagt, das mir nicht gefallen hat, wo auch die antisemitischen Gefahren hier der Occupy-Bewegung in den USA thematisiert werden. Sie müssen also vorhanden sein und es gibt welche am linken Rand der Demokratischen Partei, die das für ein echtes Problem hier thematisieren. Sagt ein Autor, dass man im Großen und Ganzen doch der FED dankbar sein müsse. Jedenfalls dann, wenn man reflektiert, was passiert wäre, wenn sie nicht so gehandelt hätte, wie sie gehandelt hat. Wenn sie also...
Jetzt 2008 so, oder...
Landläufig... Ja, nach ja, ja, ja. 2008, dass sie... dass man die Vorwürfe erheben kann, die hat Notenpresse angeschmissen und sowas. Aber er sagt, nun stell dir mal vor, die hätten nicht gehandelt. Also dieser einfache Gedanke, die Banken wären, sagen wir in Deutschland, nicht vom Staat alimentiert worden, sondern man hätte sie zusammenbrechen lassen wie Lehman. Was hier los wäre? Also, ich wäre in Rage. Mein ganzes Erspartes wäre weg. Ja, aber nicht nur mein Erspartes, sondern ihr könnt euch doch ungefähr vorstellen, was los ist, wenn die Banken untereinander sich gar nichts mehr leihen. Oder wenn die Banken der sogenannten Realökonomie keinen Kredit mehr geben würde. Es ist doch hier eine Mystifikation, dass protestiert wird, sobald das Argument fällt, hier ist den Banken was gegeben worden. Und dann kommen immer noch die Ableitungen, die Gierigen mit den Boni und sowas alles.
Nicht den Landesbanken, nicht den Sparkassen.
Nicht und so weiter. Und dieser Protest bleibt doch offensichtlich aus, wenn eine ähnlich die Staatsschuld antreibende staatliche Maßnahme zur Rettung industrieller Tätigkeit, die Deutschland auf dem Weltmarkt siegen lassen soll, getätigt wird. Habt ihr jene ausführliche, empörte Kritik über die Abwrackprämie gelesen? Nein, habt ihr nicht. Die Abwrackprämie war eine staatliche Maßnahme, um der deutschen Automobilindustrie Vorteile zu verschaffen vor zum Beispiel der südostasiatischen und der US-amerikanischen. Der Staat hat etwas gemacht für kurze Zeit, was, wenn er es über längere Zeitraum macht, die Nationalökonomie in der Weltmarktkonkurrenz schwächt. Er hat temporär unproduktives Kapital durch staatliche Subvention über diese Klippe geholfen. Der Staat, der das kann, sorgt für einen Standortvorteile der privaten Großkapitale, die das empfangen. Und Krise ist ein Wettlauf, wer weniger verliert. Krise ist auch ein Wettlauf, welcher Staat über so große Mittel verfügt, dass er jedenfalls zeitweise eine Industrie so bezuschussen kann, dass sie woanders pleite gehen muss. Hält der Staat zu lange an diesem Rhythmus fest, subventioniert er also aus mehr oder weniger strategischen Überlegungen oder Überlegungen des sozialen Friedens. Unproduktive Industrie, also Industrie, die ohne Zuschuss nicht überleben könnte. So ist das Senkung der Profitrate in der Nationalökonomie. Deutschland hat aus geopolitischen Erwägungen ganz lange den nicht rentabel zu führenden Bergbau subventioniert. Es ging da um Energieautonomie, um Fragen, was machen wir im Krieg, von wo müssen wir importieren und so weiter, will ich nicht ausführen. Ist dann zu der Auffassung gekommen, das müssen wir einstellen. Wir schwächen die rentablen Teile unserer weltmarktfähigen Ökonomie, indem wir denen was wegnehmen und das in unrentable schustern. Sollte sich jetzt herausstellen, dass der US-amerikanische Staat die großen Automobilkonzerne der Vereinigten Staaten von Amerika nicht nur kurzfristig alimentiert, sondern langfristig subventioniert, so wird sich das als Nachteil der Weltmarktkonkurrenz der USA herausstellen. Krise bedeutet, wer hat über die Staatsetats so viel materielle Ressourcen zur Verfügung, dass der Abschwung in der materiellen Produktion übergangsweise finanziert werden kann. Dafür wiederum tun auch die vom Staat alimentierten oder die Schuldtitel der Banken, die staatlicherseits aufgekauft wurden, gute Dienste. Also selbst über diesen Gedanken bringt es überhaupt nichts, irgendetwas als den böseren, gefährlicheren oder sonst wie Teil des unentflechtbar miteinander zusammengehörenden der kapitalistischen Totalität auseinanderfummeln zu wollen. Das scheitert immer wieder empirisch und ich musste richtig schmunzeln, dass hier so einer von den Occupy-Vorbeter gesagt hat, für einiges müssen wir die FED auch danken. Und dann kommt natürlich, trotzdem müssen wir sie reformieren. Und dieser Gedanke ans Reformieren ist dann immer ein völlig substanzloser. Sie darf nicht in Hinterzimmern tagen, ihre Beschlüsse müssen transparent sein. Sie darf den Kongress nicht dominieren und vor vollendete Tatsachen stellen, sondern muss sich mit der Politik abstimmen und so weiter. Also alles Lächerlichkeiten. Aber die Tatsache, dass eine bestimmte in Europa ja nicht sehr geschätzte, weil auf Haushaltskonsolidierung setzende Politik auch negative Folgen haben kann, ist hier immerhin von einem nicht sehr theoretisch begabten, aber praktisch veranlagten Autor gemacht worden. Und das hat etwas mit dem Zitat zu tun, was du vorgestellt hast, wobei ja so viele Autoren behaupten, und ich kann das nicht verifizieren, dass die Welt der Banken in den USA viel weniger als in Deutschland mit Antisemitismus konnotiert ist. Dass wenn der normale amerikanische Antisemit auf die Juden schimpfen will, kommt er eher auf die Presselandschaft und auf Hollywood und die Filmindustrie zu sprechen. Ob das so ist, kann ich nicht beantworten.
Großkapital, das gesetzen wir auch. Der Fall Wolf zeigt doch eindeutig, dass man das Gefühl hat, wie die Beeinflussung ganz realitär oder ganz in der Realität stattfindet.
Na, der Fall Wolf ist eher ein Indiz für Unterbezahlung. Also dieses Haus, das sah ja irgendwie so aus wie die höchsten Tiere der SED mal wohnen mussten.
Also
und hat dann üppige Millionenspenden gekriegt, damit das dann durchgezogen werden kann. Also ich glaube, diese Verbindung, das ist ja das, was wir alle hier spüren, das ist ja das, was uns interessiert. Wo findet die genau statt? Wo kann man wirklich vielleicht wirklich mal was dagegen machen? Weil das Ideologische dahinter, dass jeder natürlich gucken sollte, dass er ja, anständig bleibt, ist ja was anderes. Aber wenn jetzt die Firma Krupp auch nichts dagegen hat, zum Beispiel, dass die Franzosen ins Ruhrgebiet anlaufen, was ich, also ich meine, das sind ja alle Zusammenhänge, die ja hier, das sind ja nur Sachen, die ja heute immer noch durchgehen.
Also erstmal ein Lob für Krupp, wenn er die Franzosen ins Ruhrgebiet geholt hat. Bin ich sehr für.
Warum wird nicht nur aus Russland bestellt? Weil wir schotten uns ab und die Politik macht sich da zum Handlanger, was ich der Industrie, die mit dem Kapital, und sie ein bisschen noch wachsen gegründet hat, sich zu einer SG Wir haben uns an so viele Selbstverständnisse gewöhnt, die Sie ja durchaus auch ansprechen, wo wir in den Spiegel gucken müssen. Aber wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich mich, der keinen Kredit kriegt, weil 1000 Bestimmungen erlassen worden sind, Basel I, Basel II. Ich will keinen Fernseher kaufen, ich will keinen Konsum damit machen, ich will ein Unternehmen aufbauen, mein eigenes kleines Ding, meine eigene Arbeit.
Das ist schön.
Aber wenn schon so viel Kapital da ist, wie Sie auch sagen, durch die Überproduktivität, dann muss ich natürlich notfalls gewaltsam dafür sorgen, dass ich dadurch Absatzmärkte schaffe.
Also ich würde gerne noch mal was zu Thomas' Punkt gerade sagen. Ich glaube, du hast da zwei Sachen durcheinander geschmissen. Und das sind vielleicht die Punkte, wo wir uneins sind. Dann können wir darüber mal diskutieren und nicht immer irgendwie Einigkeit über den autoritären Charakter und kleinere Differenzen klären. Weil ich glaube, du liegst falsch, wenn du irgendwie sagst, in der Krise wird versucht, durch Stärkung der eigenen Konkurrenzmöglichkeiten oder des eigenen Konkurrierens die anderen zu ruinieren. Den Mechanismus, den du beschrieben hast, also Bergbausubventionen irgendwie schwächt die andere weltmarkttaugliche Industrie, das ist ein Mechanismus, der innerhalb der fordistischen institutionalisierten Krisenlösung gegriffen hat. Da gibt es Nationalökonomien, die alle konkurrenzfähig sind oder in einer Hierarchie natürlich stehen der Konkurrenzfähigkeit. Und innerhalb des Konkurrenzverhältnisses ist es möglich, da Einzelne zu schwächen, zu stärken und so weiter. Und das Ergebnis ist ein Mechanismus, wo einzelne Konkurrenten möglichst im Ausland dann aus nationaler Perspektive pleite gehen. Es ruiniert aber nicht den Rest der Weltwirtschaft. Und in der Krise passiert aber was sehr viel Grundlegenderes, nämlich im Niederkonkurrieren der anderen ruiniert man die eigene Reproduktionsfähigkeit. Also, und das kann man an Griechenland, glaube ich, unglaublich unmittelbar sehen. Auf der einen Seite war 2008 die Situation, jetzt müssen die eigenen Banken gerettet werden. Das heißt, es wurde im Rahmen der nationalen Konkurrenz agiert. Dann hatte man es geschafft, also Griechenland hat sich als schwächstes Glied der Kette erwiesen, Griechenland war ruiniert und dann stellte man fest, irgendwie huch, das ist ja gar nicht Griechenlands Kapital, sondern letztendlich ist es ja doch wieder unseres. Das heißt, das Ruinieren kommt unglaublich schnell, der anderen kommt unglaublich schnell zu einem selbst zurück, wenn man und dieser Mechanismus ist nicht durch Sieg in der Konkurrenz aufzuheben und das ist auch nicht nur ein relatives Siegen innerhalb der Konkurrenz, sondern es ist tatsächlich ein Verfall der Reproduktionsfähigkeit des Kapitals. Und in Bezug auf die aktuelle Krise sehe ich nicht zurzeit, wie das in bekannten Konstellationen aufzufangen wäre, weil die Krisenlösungsinstanz, also der alte autoritäre Staat, ist inzwischen selbst so weit in diese ganzen Zahlungsverpflichtungen integriert, dass er nicht mehr nicht ökonomisch handeln kann und damit auch keine Souveränität dem eigenen Kapital mehr gegenüber darstellen kann. Und der ganze Wunsch nach der Staat möge das können, ist inzwischen Fantasie. Das war im 20. Jahrhundert mal die Realität und der Faschismus hat diese Konstellation geschaffen, die ist aber historisch am Ende. Und da muss man, glaube ich, darauf verweisen und das macht die ganze Krisenideologiekritik, glaube ich, nochmal dringender.
Ja, das ist in der Tat die Differenz. Also gut. Das ist gut nachzulesen, dass ich eher dazu tendiere zu sagen, es werden schon Millionen und Abermillionen Menschen mehr als im florierenden Kapitalismus krepieren an Hunger und Unterernährung, wenn wir Regression des Bruttosozialprodukts um 10 oder 15% haben, also dreimal so viel wie 2008, 2009, eine Zusammenbruchsdimension darüber hinaus vermag ich nicht zu erkennen. Und das ist eine Differenz und ihr seid unbelehrbar durch zurückliegende fehlerhafte Prognostik eurerseits.
Darf ich noch zum Abschluss eine Frage stellen? Kann es sein oder ist es so, dass die Vorliebe oder die Orientierung der auch der Linken auf den Staat etwas damit zu tun, mit einer linken Liebe zu Autoritäten und Führern generell zu tun hat?
Würde ich eher zu einem Nein tendieren. Also ich würde sagen, es ist eher eine Vorliebe für die Fantasie von Handlungsfähigkeit als Individuum. Also die linke Liebe zum Staat versucht ja immer, den zu demokratisieren und damit dem Staat seine Macht auch zu nehmen. Das ist ein ganz konstitutiver Widerspruch für sämtliche linke Staatsliebe. Das schlägt immer um und am Ende kommt immer Autorität raus. Aber konstitutiv ist das nicht. Und das unterscheidet, glaube ich, auch fast sogar noch Attac von Occupy. Also bei Occupy ist davon nichts zu sehen. Bei Attac, die haben da immer dran rumgeknöstert, aber und es nie geschafft. Also das war natürlich irgendwie eine Reihe von autoritären Gesten, die sie in ihrer ganzen Theorie von irgendwie die Staaten werden handlungsunfähig durch die Globalisierung und so weiter. Aber da steckte ja immer die Idee hinter, deswegen können wir als Gewerkschaften auch nicht mehr richtig kämpfen und sowas. Und das ist ein Widerspruch innerhalb der ja, des linken Alltagsverstandes oder sowas und nicht eine generelle Liebe zur Autorität, weil wenn man die voraussetzen würde, dann wüsste ich nicht, warum sich so eine Linke überhaupt konstituieren sollte. Also warum, an welchem Punkt unterscheiden die sich dann noch? Es ist schwer, den Unterschied festzustellen, aber die schaffen es ja immer, sich noch zu unterscheiden. Ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtiger argumentieren. Ja.
Ja, ich glaube, die Machtverliebtheit der Linken, die man ja historisch durchaus sehen kann, ist ein Element ihrer Resignation. Also man versucht sozusagen, man versucht in einem begrenzten Bereich, in einer Nation oder auf einem Erdteil seine Vorstellungen der Welt durchzusetzen. Die sind nur autoritär durchzusetzen und dann pervertiert das quasi notgedrungen. Ich muss dabei immer an Degenhardts Satz denken, den er, glaube ich, dem Rudi Schulte in den Mund legt, wo er sagt, Revolutionäre sollen Revolution machen und keinen Staat.
Ja, meine Antwort wird so ausfallen, wenn man müsste klären, inwieweit so etwas wie LaSalle heute noch einflussmächtig ist.
Heißt LaFontaine.
Heißt LaFontaine, sagst du? Okay. Dann stimmt es. Also das ist mal ein mutmaßlich mehrheitsfähigen politischen Traum in der Geschichte der Sozialdemokratie gab, die mit dem Oberbegriff Volksstaat zu fassen ist. Das ist zweifellos richtig und dass sich daraus auch sehr gerade und unrichtige Ableitungen ergeben haben. Denkt ans Kommunistische Manifest, an die eher praktischen Vorschläge von der Verstaatlichung. Denkt an LaSalles ideologisches Arrangement mit Bismarck und den sozialdemokratischen Traum, dass Unfallversicherung und Krankenversicherung und Rentenversicherung staatlich und nicht arbeiterautonom organisiert gehören. Und denkt an bestimmte kommunistische Traditionen, die die Eroberung und Ausübung der Staatsmacht so absolut gesetzt haben. Am bekanntesten vielleicht verkörpert in dieser Sowjetmacht plus Elektrifizierungsvokabel. Dann könnte man sagen, ja, Hermann, da muss man suchen, ob es bei dem, was wirkungsmächtiger als der Anarchismus geworden ist, der dagegen ja immer den Einspruch eingelegt hat, eine Staatsfixiertheit oder eine Staatsfixierung oder Sakralisierung des Staates gegeben hat, könnte man vielleicht ja sagen. Trotzdem gab es auch, das hast du ja schon gesagt, immer wieder die Ambition, staatliche Befugnisse zu beschneiden und das Demokratisierung oder ähnlich zu nennen. Es gab auch sehr große Anstrengungen, die prinzipielle Außerstaatlichkeit sozialistisch-kommunistischer Politik zu postulieren. Wie wirkmächtig so ein Louis Althusser war, weiß ich natürlich auch nicht genau zu sagen, aber diese Idee, dass dem Mensch das Glück nicht über den Staat gebracht werden kann und dass die viel zitierte Diktatur des Proletariats tatsächlich einen Prozess der Aufhebung des Staates oder des Absterben des Staates einleiten muss, eine sehr antistaatliche Position, ist ebenfalls präsent. Ich glaube aber trotzdem, dass diese Suche etwas Sekundäres ist. Wir kommen ja nicht drum herum festzustellen, die ganz elementare sinnliche, die Erfahrungsebene, die sagt ja tatsächlich, etwas weniger in Arsch gekniffen sind wir, wenn Teile der Ökonomie in Staatshand bleiben. Ich finde sozusagen, das staatliche Reglement ist für mich die Hölle und trotzdem komme ich nicht drum herum zu sagen, und das geht mir schwer über die Lippen, aber ist so, es ist besser in Deutschland zu erkranken als in den Vereinigten Staaten von Amerika, wenn man wenig Geld hat. Die Chance, schlecht und so weiter behandelt zu werden, ist höher. Und das hat etwas mit dem auch im Staat angelegten Klassenkompromiss natürlich zu tun. Wenn die Leute ihre materiellen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen würden, käme es mir vor, als wäre das eine plausible Abmilderung eines Gedankens. Wisst ihr, ich meine, wenn die Wäscherei...
Des Staatsgedankens oder welches,
ja,
welches
Gedanken? Eine Abmilderung der Sakralisierung des Staates. Wenn die Menschen, das ist jetzt eine Geschichte aus den 80er Jahren, die ich mal sehr akribisch verfolgt habe, das Universitätskrankenhaus hatte immer eine Wäscherei. Und nach allen heutigen Maßstäben, wirklich nur nach allen heutigen Maßstäben, haben die vorwiegend Frauen, die dort gearbeitet haben, eine ruhige Kugel geschoben. Ihr versteht das nicht falsch. Die hatten keinen schönen Arbeitsalltag, sondern eine vergleichsweise ruhige Kugel geschoben. Und da wurde so ein bisschen ideologischer Überbau gemacht, dass es auch besondere Sorgfalt bedarf mit der Keimfreiheit und sowas. Aber wenn man da war, hat man gesagt, ach doch, ja. Immer unterstellt, dass man nicht Wäscherin in einer Universitätskrankenhauswäscherei sein muss. Ist es hier so, dass man seine Arbeit in 4 Stunden schafft. Das Ding ist dann privatisiert worden, ein ganz trivialer Vorgang. Und alles, was man halbwegs sagen konnte, war verschwunden. Die Belegschaft wurde auf 1/3 reduziert. Es war eine Outsourcing-Maßnahme. Und die Leute, hauptsächlich Frauen, haben die Arbeit kaum noch geschafft. Wenn da jemand sagt, in so einem auch Klassenkompromiss verkörpernden Staat war mein Arbeitsleben demütigend, aber erträglicher.
Das war das weniger Falsche.
Dann habe ich da nichts gegen, weil ich wünsche mir, dass die Leute von ihrem Interesse ausgehen. Ne? Dass die Leute sagen, wie komme ich besser über die Runden, und wenn im Moment nicht mehr ist, dann das. Und wenn sie da schön lügen mit Ethik der Krankenhauswäscherei und so, da mache ich ja jede Lüge sofort mit. Das ist doch völlig klar. Aber das findet eben nicht statt, sondern die Setzung des Staat versus Privat, des Non-Profit versus Profit, ist eine A-Priori-Setzung ganz häufig. Das heißt, die Leute wollen nicht wissen, wie es dazu geht und dazu geht, sondern sagen im Vorwege, Privatisierung ist das, was wir bekämpfen müssen. Und wenn ich heute den NDR betrete und ihn vor 25 Jahren betreten habe, so war da früher mal der dickbäuchige, sich kaum bewegende Kameramann, Tontechniker und Lichttechniker. Und keiner hätte geduldet, dass der Lichttechniker in den Ton oder dass der Licht- und Tontechniker in den Kameramann reinfummelt. Heute macht das einer. Das Ding ist immer noch staatlich. Das Ding ist immer noch staatlich, aber alle Rhythmen der Privatwirtschaft sind umgesetzt. Und dann, wenn dann jemand daran festhält, dass staatlich oder in diesem Fall öffentlich-rechtlich das Gute und privat das Böse ist, dann hat das eine Übersprungshandlung, die tatsächlich etwas mit Loyalität zur Nation zu tun hat und mit dem Irrsinn des Postulats, was immer mit was anfängt und dann sagt, ist keine Ware. Ja, also, ihr wisst ja, alter Karlauer von Lisa Polet, Krieg ist keine Ware, fordert Attack. Also, anstatt zunächst mal zu begreifen, ich lebe in einer Welt, in der alles wahnförmig ist, wird dort, wo der Staatssektor Einfluss hat, das Nicht-Warenförmige als wirklicher Tatbestand postuliert. Kultur ist keine Ware. Wer sowas sagt, dem möchte ich die Zunge abschneiden, weil er ohne Begriff ist von dem, was hier ist.
Eine Frage an die Herren Referenten. Ich bin Rentner und habe ein allgemeines Unlustgefühl schon seit Jahren im Rahmen des Zusammenhangs mit der Krise. Gibt es, verehrte Referenten, eine Art, ein kleines Vadimikum, dass dieses, ich sage mal so, nicht angenehme Gefühl ein bisschen reduziert werden könnte? Was könnte man da machen?
Horst, ich habe dir das.
Horst, Sie betrachten Sie mich als
Horst Thomeyer, ich habe darauf schon mal die Antwort gegeben. Es gibt kein richtiges Leben in Flaschen. Ich danke für den Besuch. Beende diese Veranstaltung. Habe mich gefreut, dass so viele von Ihnen, von euch gekommen sind. Und hoffe, dass einige wenigstens einen so luxuriösen Alltag haben, dass sie diese nur in Doppelzentnern zu ermessende Fülle von Gedanken, die hier geäußert worden sind, in den nächsten 3 Wochen verarbeiten können. Schönen Abend.